dunkel hier vorne, weil ich heute mit Bildern arbeite und da ist es immer ganz gut, wenn die auch in Farbe erscheinen. Ich hoffe, dass ich jetzt meins solche noch lesen kann. Ja, können wir mal die erste Folie schon mal anklicken? Das Thema dieser Predigt soll sein, von Gottes geschenkter Barmherzigkeit. Ich möchte Einblicke geben in das Leben und in das Sterben von Philipp Friedrich Hiller. Und bevor ich das tue, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir. Denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Amen. Es ist der 6. Januar 1699. Das ist also schon ein paar Tage her. 1699. Als Philipp Friedrich Hiller ganz in der Nähe hier in Mühlhausen bei Mühlacker an der Enz geboren wurde. Nach 70 Lebensjahren endet das Leben von Philipp am 26. April 1769 in Steinheim am Alpbuch. Philipp Friedrich Hiller war evangelischer Pfarrer. Man denkt, naja, das ist ja nichts Besonderes. Aber wir werden im Laufe des Abends merken, dass es vielleicht ein bisschen ein anderer Pfarrer war, als wir vielleicht so das Pfarrerbild von manchen kennen. Er wurde ein ganz bedeutender Kirchenliederdichter und im württembergischen Pietismus hat Philipp Friedrich Hiller eine ganz wichtige Rolle gespielt. Eines der bekanntesten Liederbücher, die er herausgegeben hat, ist das sogenannte geistliche Liederkästlein. Ein bisschen was zum Schmunzeln, ja, so wird man heute kein Liederbuch mehr nennen. Aber das Liederkästlein ist wirklich eine Fundgrube, falls es mal irgendjemand auf einem Flohmarkt oder in einem Antiquariat findet, da gibt es nicht so viel davon, aber das ist was ganz Kostbares, weil da wirklich alle Lieder und Gedichte, die Philipp Friedrich Hiller geschrieben hat, drin festgehalten sind. Hiller wurde als Sohn eines Pfarrers geboren und als er schon im Alter von 2 Jahren war, starb sein Vater. Bei der Vorbereitung sind noch manche Parallelen bei uns aufgetaucht. Ruth, ihr Vater, ist gestorben, als sie 3 Jahre alt war. Und Hiller, schon mit 2 Jahren, hat er seinen Vater nicht mehr richtig erlebt. Seine Mutter heiratete 1706 den Bürgermeister von Feigen an der Enz, der ihm ein guter Stiefvater wurde. Ab dem 14. Lebensjahr lernte Hiller in der evangelischen Klosterschule in Denkendorf. Ist, denke ich, uns Württembergern auch nichts ganz Unbekanntes. Und hier gewann der Klosterrezeptor Johann Albrecht Bengel entscheidenden Einfluss auf Hiller. Ich muss noch ein bisschen Licht machen. Ab 1716 war er in der Klosterschule in Maulbronn, für uns auch nichts Unbekanntes. Und ab 1719 studierte er am Theologischen Stift in Tübingen. Im Anschluss an sein Studium wurde Hiller 1724 Pfarrgehilfe an der Ägidiuskirche in Brettach. Nach 3 Jahren kehrte er zu seiner Familie nach Vaihingen zurück und hier unterrichtete er seinen Bruder und vertrat benachbarte Pfarrer. Anschließend war er eine Zeit lang in Schweigern als Vikar angestellt, bevor er 1729 als Hauslehrer nach Nürnberg gerufen wurde, ins Frankenland, wo er 3 Jahre von 1729 bis 1731 blieb. Ende 1731 ging Hiller als Vikar nach Hessigheim am Neckar. Dort lernte er Maria Regina Schickhardt, eine Tochter des dortigen Pfarrers, kennen, die 1732 seine Frau wurde und mit der er 11 Kinder hatte. Von 1732 bis 1736 war er Pfarrer in Neckargröningen. Neckargröningen hier bei Ludwigsburg in der Nähe. Anschließend in seinem Geburtsort Mühlhausen wurde er 1248 in Steinheim am Altbuch bei Heidesheim auch wieder zum Pfarrer berufen. Für Philipp Friedrich Hiller wurde die Erkenntnis von der geschenkten Barmherzigkeit Gottes zu einem großen Lebensthema, das er in vielen Liedern und Gedichten dann auch festgehalten hat. Er sprach von der Barmherzigkeit als hier eine ganz bevorstechende Eigenschaft Gottes. Es gibt ca. 115 Bibelstellen, in denen von Gottes Barmherzigkeit geredet wird. Vor allem der Apostel Paulus spricht immer wieder Gott als den Vater der Barmherzigkeit an und betont in seinen Briefen sehr oft, dass Gott reich ist an Barmherzigkeit. In Philipper 4, das nochmal als Begründung, dass es diese hervorstechende Eigenschaft Gottes ist, diese Barmherzigkeit. In Epheser 2, Vers 4 heißt es: Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Das war ein Herzensanliegen von Hiller, dass er von dieser Barmherzigkeit Gottes immer wieder gepredigt hat und den Menschen zugesprochen hat. Wir kennen keinen anderen Gott als den Gott, der reich ist an Erbarmen. Er sagte, die ganze Botschaft der Bibel lässt sich beschreiben als die große Geschichte des barmherzigen Gottes mit einer unbarmherzigen Menschheit. Ja, Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig, Gott ist geduldig und von großer Güte. So heißt es in Joel 2. Das hat auch der Hirtenjunge und zum König gesalbte David schon erlebt. Und das, obwohl er in seinen dunklen Stunden seines Lebens auch mit Mord und Ehebruch zu tun hatte. In seinem Hohelied der Barmherzigkeit, im Psalm 103, das uns ja allen wahrscheinlich sehr bekannt ist, schreibt er dieses schöne Lied: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Da heißt es in Vers 8: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig. Schauen, dass die. Ja. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Ja, auch Jona, der Prophet, der vor seinem Auftrag davonlief und erst im Bauch von einem Fisch dann zur Besinnung kam, hat es schon gewusst. Gnädig und barmherzig ist der Herr, heißt es in Jona 4. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Auch Jesus hat das gewusst, als er den himmlischen Vater, der sehnsüchtig darauf wartet, dass wir zu ihm kommen, so beschreibt wie einer, der den verlorenen, gegangenen Sohn wieder in die Arme nimmt, der ihm nicht die Leviten liest, als er nach Hause kommt, dreckig und runtergekommen, sondern der sein Leben wieder heil machen will, der ein Fest organisiert und sagt: Es ist schön, dass du wieder da bist. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Ja, dieser Gott kommt uns auch heute. Genauso wie Hiller das erlebt hat und die Bibel so verstanden hat, auch heute so entgegen, und er empfängt uns immer wieder mit offenen Armen. Und er nimmt uns gern wieder als seine Kinder an. Er gibt uns Zukunft, er gibt uns Hoffnung. Wir dürfen Schritt für Schritt wieder im Vaterhaus Raum gewinnen. Wir dürfen uns wieder zu Hause fühlen, weil Gott gesagt hat: Ich bin barmherzig. So ist Gott. Seine Liebe, die gilt jedem von uns ganz persönlich, auch heute Abend. Es gilt den Frommen, die vielleicht schon länger dabei sind und sagen: Ich kenne doch diesen Gott nur so. Aber er liebt auch die, die gerade vielleicht auf Abwegen sind und überlegen, ob sie wieder heimkommen, zurückkommen. Die Söhne und Töchter, auch hier in Schmie, will er als ein barmherziger Gott begegnen. Und so könnte man sagen, wie Rolf Schäfbuch das schon gesagt hat, dass es wirklich ein barmherziger Gott ist. Wir verderben Gott das Freudenfest vor seinen Engeln im Himmel, wenn wir uns nicht von ihm, dem barmherzigen und gnädigen Gott, finden lassen. Es ist wirklich zu schade um jeden Menschen, der sich Gottes Barmherzigkeit nicht gefallen lässt. Jesus, von ihm heißt es einmal, er weint über Jerusalem, weil er merkt, sie wollen nicht. Ich habe euch versucht, wie eine Henne ihre Küklein sammelt. Es geht nicht, weil ihr nicht nach Hause wollt. Ja, es ist wirklich zu schade, wenn wir uns die Barmherzigkeit Gottes nicht gefallen lassen. Jesus, ihm ist es zum Heulen, so sagt die Bibel, wenn sich Menschen gegen seine Güte und Barmherzigkeit entscheiden. Denn das Einzige, was man sich gefallen lassen muss, so sagt uns das Wort Gottes, wenn man sich mit Jesus wieder verbinden will, dann möchte er nur, dass wir, wie Johann Christoph Blumhardt schon einmal sagt, dass man sich seiner Wohltaten gefallen lassen muss. Dass wir uns das, was Jesus für uns getan hat, zu eigen machen. Dass wir nicht selber nach Wegen suchen, wie wir es auf die Reihe kriegen, sondern dass wir sagen: Es ist gut, dass du alles, Jesus, für mich getan hast. Du bist mein barmherziger Gott. Und so stimmt es. Nur wer Gottes Güte entdeckt hat, weiß, wie gut sie tut. Nur wer Gottes Gnade erfahren hat, weiß, wie sie das Leben reich macht. Nur wer Gottes Barmherzigkeit erlebt hat, weiß, dass es nichts Besseres gibt. So sagt Johann Christoph Blumhardt. Und das sollten wir uns merken. Das Wichtigste ist, dass wir uns Gottes Barmherzigkeit gefallen lassen. Dass wir nicht nach eigenen Wegen suchen, wie wir es vielleicht wieder hinbiegen könnten, sondern dass wir einfach sagen, Herr, da bin ich. Du hast gesehen, da ist was schiefgegangen. Da sind Dinge gesagt worden, die hätte ich lieber nie gesagt. Ich bringe sie vor dir und ich bitte dich um deine Barmherzigkeit. Das Wichtigste ist, dass wir uns die Barmherzigkeit Gottes gefallen lassen. Das ist ein großartiges Geschenk. Und das war auch die Entdeckung der Reformation. Die Reformatoren haben das dann später so gesagt, Gottes Gnade gibt es nur umsonst. Bis dahin galt die Stiftung eines barmherzigen Werkes. Man musste sich die Gnade verdienen oder erarbeiten. Wir leben ja hier unmittelbar in der Nähe von so einem Arbeitsprozess, wie der damals im Kloster vor sich gegangen ist. Das war kein Leben, wo man von der Barmherzigkeit gelebt hat, sondern jeder Klosterbruder, der musste erst mal was bringen. Und der musste viel von der Gnade erarbeiten. Aber auch wenn wir hier in Malbrunn wohnen, wir brauchen nicht mehr zurück in das Mittelalter, wo diese eigene Barmherzigkeit gegolten hat. Ich bin doch wer, ich krieg das schon hin. Nein, wir leben von der Barmherzigkeit Gottes. Das Kloster ist schön zum Anschauen, das wissen wir alle. Und wahrscheinlich seid ihr ja auch immer mal wieder dort, wo ihr auch Menschen hinführt und zeigt, morgen werde ich eine Klosterführung machen für die jetzigen Mitarbeiter im Zellwirt in Baden. Das sind so 50 Leute, die morgen kommen und wir werden durchs Kloster gehen. Und ich habe gesagt, ich erzähle ihnen einfach wegen der Geschichte. Nicht so, wie ein Klosterführer das wahrscheinlich macht mit verschiedenen Daten. Ihr dürft es aber niemandem weitersagen, dass ich das so sage. Ja? Weil inzwischen weiß man ja, in Malbrunn darf nur der Klosterführung machen, der zertifiziert ist. Ja? Also man muss da schon etwas nachweisen können, dass man auch die Grundlage dazu hat. Aber ich werde das, denke ich, auch wieder morgen erzählen. Wie gut haben wir es doch, dass wir diesen barmherzigen Gott heute kennen. Dass wir wissen, er ist der, der nicht an uns herunterschaut und sagt, du armer Tropf, du musst jetzt mal schauen, dass du wieder alles in Ordnung bringst, sondern ich bin für dich da. Und dieser Jesus, der für mich da ist, der sagt, diese Barmherzigkeit, die darfst du nicht für dich behalten. Diese Barmherzigkeit musst du weitergeben. Deshalb heißt es von Jesus, der sagt, seid barmherzig. Nicht dadurch, dass wir bei Gott etwas erreichen mit unserer Barmherzigkeit, sondern dass wir einfach diese Gnade und Barmherzigkeit als Geschenk annehmen. Die können wir uns nicht irgendwo kaufen in einem Laden. Weder durch Geld noch Frömmigkeit noch durch gute Taten. Seid barmherzig heißt, weil ihr die Unbarmherzigkeit selber Gott gegenüber immer wieder zeigt, zeigt er umso mehr seine Barmherzigkeit. Und er will, es gut mit euch machen. Gottes Barmherzigsein soll abfärben auf alle, die um uns herum leben, auf dass diese Menschen auch die Barmherzigkeit Gottes erleben. Vor ein paar Jahren haben wir das als Jahreslosung ja hier auch miteinander bedacht, diesen Vers: Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Das ist eine große Herausforderung. Und die fordert auch Veränderung in unserem Leben, weil wir immer wieder an unsere Grenzen stoßen und sagen, ich schaff's nicht, barmherzig zu sein. Aber wo wir immer wieder diesen Anlauf machen, wie Gott mir, so ich dir, das ist eigentlich eine ganz einfache Regel. Wenn Gott mir barmherzig ist, dann will ich einfach diese Barmherzigkeit zurückspiegeln und weitergeben an andere. Und dadurch geschehen Veränderungen, auch in Gemeinden, in Beziehungen, in Ehen, Familien. Und deshalb Philipp Friedrich Hiller mit als eine große Lebenserfahrung in ein wunderschönes Lied hineingedichtet. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Ich habe zu diesem Lied ein paar Bilder von unserem Aufenthalt in Adelboden, wo wir jedes Jahr sind und dort eine Dienstwoche haben, einfach ein paar schöne Bergbilder jetzt an so einem schönen Sonnentag, soll man mal was Schönes angucken. Schaut euch das jetzt einfach an und wer irgendwas mitsingen will, der kann auch in der Stille mitsingen oder summen. Ist ein bisschen eine andere Melodie, aber ich denke, ihr werdet das gleich merken.
Thank you.
Philipp Friedrich Hiller hatte wegen des geringen Gehaltes und mancherlei Krankheiten innerhalb seiner Familie große Sorgen um das tägliche Brot. 1751 erkrankte er selbst an einem Halsleiden. Trotz ärztlicher Bemühungen und intensiven Gebets drohte er, die Stimme zu verlieren. Wegen der andauernden Heiserkeit musste er die Predigertätigkeit aufgeben. Er blieb aber in seinem Amt als Pfarrer und kümmerte sich verstärkt um die Seelsorge. Auch hielt er eine sonntägliche Erbauungsstunde in seinem Haus. Für den öffentlichen Dienst der Predigt im Gottesdienst nahm er sich einen Vikar. Seine Söhne konnte er durch die Erkrankung nicht mehr selbst unterrichten und musste sie in externe, entfernte Schulen schicken. Durch seine Krankheit hatte er mehr Zeit für das Bibelstudium und seine dichterischen Arbeiten. Als sein Meisterstück gilt das am 28. August 1755 über Epheser 1 gedichtete Lied von dem großen Erlöser. Jesus Christus herrscht als König. Alles wird ihm untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß. Dieses Lied wollen wir jetzt miteinander singen. Schön, dass ihr euch eingelassen habt, diesen alten Schlager jetzt zu begleiten.
Als König, alles wird ihm untertan.
Philipp Friedrich Hiller starb aller Lebensgefahren und Krankheiten zum Trotz im lebenssatten Alter von 70 Jahren einen schnellen Tod durch einen Schlaganfall. Furcht vor dem Tod hatte Hiller nicht, weil der, der dem Todesüberwinder und Lebensfürsten Jesus angehört und der, der spricht, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Hiller konnte das glauben und darum wusste er sich im Leben und im Sterben bei dem barmherzigen Gott geborgen. Getröstet hat ihn die Zusage: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Am Ende seines Lebens hat er noch folgendes Gebet gesprochen: Ich will in Jesus sterben. Ich will ihn, Jesus, erben. In Jesus auferstehen. Zu ihm gen Himmel fahren und mit den seligen Scharen in seinem Licht in ewig sehen. Wie Simeon verschieden, das liegt mir oft im Sinn. Ich führe gern im Frieden aus diesem Leben hin. Ach, lass mir meine Bitte, mein treuer Gott, geschehen. Lass mich aus dieser Hütte in deine Wohnung gehen. So möchte ich auch einmal sterben, dankbar und selig, weil ich weiß, aus dieser Hütte in die ewige Heimat zu gehen. Ich habe letzte Woche einen guten Freund im Sterben begleitet und dann auch in Wilferdingen beerdigt mit vielen Hunderten von Leuten. Er war ZVM-Vorsitzender in Baden, als ich hierher berufen wurde. Und er war hier auf dem Gelände oft bei den Familiencamps dabei. Und da habe ich das vorgelesen, weil ich wusste, es gibt nichts Besseres, als diesen Herrn zu kennen, der barmherzig ist und gnädig und von großer Güte. Und so wünsche ich das uns auch, dass wir das heute Abend mitnehmen. Wir kennen einen barmherzigen Vater. Wir wissen, wir müssen es nicht selber richten, sondern wir müssen uns die Barmherzigkeit Gottes nur gefallen lassen, annehmen, mit leeren Händen zu Gott kommen und sagen: Herr, machst du, wie es richtig wird. Und so möchte ich noch ein Gebet mit uns jetzt sprechen. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass du das in unserem Leben wahrmachst, dass wir dich als barmherzigen, gnädigen und guten Vater erfahren und auch immer wieder festhalten im Glauben. Bitten dich, dass du uns ein seliges Ende bescherst, dass wir wissen, wir müssen nicht hier in dieser Welt alles richten, sondern es geht in die Wohnung des ewigen Zuhauses bei dir. Und da bist du als der barmherzige Gott schon jetzt gegenwärtig. Und wir freuen uns auf diese Gemeinschaft einmal auch mit dir. Danke, dass du uns jetzt auch das schon schauen lässt, immer wieder, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Und jetzt bitte ich dich, dass du jedem Einzelnen von uns das ins Herz schreibst, dass du gnädig und barmherzig bist. Danke. Amen.